So, einen schönen guten Morgen. Ihr sucht schon nach der Überschrift, ne, der Predigt. nee, so schnell kommt das nicht. Ja, beginnen möchte ich mit einer Frage. Hast du schon mal negative Gedanken gegenüber einer Person gehabt, die dir etwas Böses angetan hat? Ja, der Tim sagt schon, noch nie. Ich finde es gut, dass du so ehrlich bist. Oder einfacher gefragt, hast du schon mal erlebt, dass andere schlecht über dich geredet haben? Ja, ne? Schon oft. Muss ja nicht oft sein, ne? Kann ja auch ein paar Mal nur gewesen sein. Tja. Wie hast du die Person danach gefunden? Toll oder eher doof? Ja, doof, ne? Hör ich heraus. Ja, nicht so toll. Ich weiß nicht, wie es so bei euch ist, aber ich zum Beispiel finde ja Leute nicht so besonders liebenswert, die sich ständig in jeder Situation einen Vorteil verschaffen wollen. Ja, vor allem, keine Ahnung, wenn das so in einem großen Freundeskreis ist oder vielleicht in der Bekanntschaft, in der Nachbarschaft oder auch in der eigenen Familie, ja, die sich immer irgendwo einen Vorteil verschaffen wollen, ständig. Besonders im engen Freundeskreis mag ich das gar nicht. Ja? Leute, die ganz raffiniert sind in jeder Situation, immer das Bessere, das Beste haben wollen, ja, oder das Meiste. Und das finde ich total unsympathisch, sehr unsympathisch. Und bemerke auch an mir, dass ich manchmal auch keine so guten Gedanken gegenüber diesen Personen habe. Ja, dass ich nicht besonders positiv darüber denke. Und manchmal auch, wenn man dann so in Gespräch kommt, ja, auch nicht immer gut über diese Person rede. Nun, als Christen und als Menschen, ja, die Bibel ja ernst nehmen und auch ernst nehmen wollen, da sind wir ja ganz oft so auf der Suche nach guten Lebensprinzipien, die uns ja helfen, in unserem Alltag ja einfach voranzukommen, unseren Alltag zu meistern und unseren Glauben auch gut und positiv auch auszuleben. Und die Bibel ist da ja nicht selten unsere erste Anlaufstelle. Und ich bin auch fündig geworden in einem Bibelbuch, im Römerbrief, der meiner Meinung nach eine sehr gute Hilfestellung genau zu diesem Thema auch ist. Ich möchte erstmal ein paar Hintergrundinformationen zum Römerbrief geben. Geschrieben wurde er ja, wie wir wissen, vom Paulus. Ja, vorher hieß er Saulus. Paulus möchte bald nach Rom reisen. Und das, was er im Osten gesammelte Geld, das, was er dort alles eingesammelt hat, nun in den römischen oder den Gemeinden in Rom dort verteilen. Nach seinem Rom-Aufenthalt plant er eine Weiterreise nach Spanien, um dort dann auch den Menschen von Christus zu erzählen und dort Menschen zu gewinnen und Gemeinden zu gründen. Der Brief selbst, der Römerbrief, entstand in einer Zeit, in der es verboten wurde, christliche Zusammenkünfte durchzuführen. Ja, man konnte, also für die Christen ganz besonders, man konnte sich nicht zu gemeinsamen Gottesdiensten so einfach versammeln. Die Gemeinde musste sich verdeckt halten, ständig verstecken. Man spricht so von circa 5 Hausgemeinden in dieser konkreten Zeit in Rom. Also wir reden hier vom Jahre ungefähr Mitte der 50er, also 56 ungefähr, nach Christus. Jedoch wurden ihre Zusammenkünfte von den Nachbarn immer wieder als Unruhestiftungen wahrgenommen. Ja, das hat den Leuten also nicht gefallen. Weshalb sie ja auch nicht immer so beliebt waren, die Christen. Und manchmal wurden sie sogar aus der Stadt durch dieses Verhalten natürlich ein Stück weit rausgemobbt. Ja, sie mussten oft wegziehen. Die frühe judenchristliche Gemeinde lebte also in einer Zeit und in einer Umgebung, die ihnen gegenüber nicht immer gut gesinnt war. Ist auch verständlich dann. Ne? Die Leute fanden das nicht immer so positiv. Nun, was macht man da, stellt sich die Frage. Was mache ich in so einer Situation? Wie geht man mit Menschen um, die mit dir nicht gut umgehen? Was machst du mit denen? Wie verhalte ich mich mit Leuten, die mir nichts Gutes wünschen? Und ich lade euch ein, jetzt gemeinsam mit mir die Bibel aufzuschlagen. Ich habe aber auch alternativ euch diese Bibeltexte, die ich lesen möchte, in Römer Kapitel 12 an die Leinwand nochmal geschmissen. Römer Kapitel 12, die Verse 9 bis 21, ein etwas längerer Text, aber der ist nochmal wichtig. Deshalb lade ich euch ein, ihn zu lesen. Und dort steht Folgendes: Eure Liebe soll aufrichtig sein. Und wie ihr das Böse hassen müsst, sollt ihr das Gute lieben. Seid in herzlicher Liebe miteinander verbunden. Gegenseitige Achtung soll euer Zusammenleben bestimmen. Bewältigt eure Aufgaben mit Fleiß und werdet nicht nachlässig. Lasst euch ganz von Gottes Geist durchdringen und dient Gott, dem Herrn. Seid fröhlich in der Hoffnung darauf, dass Gott seine Zusage erfüllt. Bleibt standhaft, wenn ihr verfolgt werdet, und lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Helft anderen Christen, die in Not geraten sind, und seid gastfreundlich. Bittet Gott um seinen Segen für alle, die euch verfolgen. Ja, segnet sie, anstatt sie zu verfluchen. Entschuldigung, ich musste etwas früher umschalten, sehe ich gerade. Freut euch mit den Fröhlichen, weint aber auch mit den Trauernden. Seid einmütig untereinander, strebt nicht hoch hinaus und seid euch auch für geringe Aufgaben nicht zu schade. Hütet euch davor, auf andere herabzusehen. Vergeltet niemals Unrecht mit neuem Unrecht. Verhaltet euch gegenüber allen Menschen vorbildlich. Ach nee, 18 auch noch. Soweit es irgend möglich ist und von euch abhängt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Liebe Freunde, verschafft euch nicht selbst Recht, überlasst vielmehr Gott das Urteil. Denn er hat ja in der Heiligen Schrift gesagt, es ist meine Sache, Rache zu üben. Ich bin der Herr, werde ihnen alles vergelten. Handelt so, wie es die Heilige Schrift von euch verlangt. Wenn dein Feind hungrig ist, dann gib ihm zu essen. Ist er durstig, gib ihm zu trinken, so wirst du ihn beschämen. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege durch das Böse. Nee, das Böse durch das Gute, genau. Andersrum. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute. Nun, ich möchte einige dieser Hilfestellungen, die er hier ja gibt, von Paulus kurz nennen. Einmal Vers 9, eure Liebe soll aufrichtig sein. Vers 10 sagt, seid herzlich miteinander verbunden. Vers 11, seid fleißig in allen Aufgaben. Helft denen, die in Not geraten. Seid gastfreundlich. Vergeltet Unrecht nie mit Unrecht. Und noch einige mehr. Also schon so eine richtige Packung an Aufgaben, die er hier an uns weiterreicht. Aber der Abschluss krönt natürlich dann die Aufforderung aus Vers 21. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege durch das Gute das Böse. Das ist schon ein sehr, sehr fordernder Satz, würde ich sagen. Man ist versucht zu sagen, ja, komm, lieber Paulus, hast du es hier nicht ein bisschen kleiner? Ja? Man könnte meinen, dass diese Forderung sehr unrealistisch ist. Sich vom Bösen besiegen lassen, das möchte natürlich kein ernsthafter Christ, ja, wenn man so drüber nachdenkt. Es passiert leider aber immer wieder. Aber was ist eben gemeint mit diesem Bösen? Das ist ja so ein ziemlich abstrakter Ausdruck. Es geht hier um den Widerstand gegen das Böse. Aber das Böse ist ja auch nicht so einfach zu definieren. Wenn wir genau sind, dann ist laut der Bibel ja alles Böse, was sündigen kann. Im Prinzip alles, was sündigen kann, ist böse und somit jeder. Denn es ist Teil unseres unserer verdorbenen menschlichen Natur. Das Böse steckt ja in uns. Niemand muss lernen, etwas Böses zu tun. Ja? Das haben wir von Geburt in uns drinnen. Und wir können das ja auch schon bei Kleinkindern so ein bisschen zumindest beobachten. Ja? Es gibt die 10 Eigentumsgesetze aus der Sicht von Kleinkindern. Ich möchte die mal vorlesen. Kennt ihr vielleicht jemand die 10 Eigentumsgesetze? Ne, ich lese sie einfach mal vor. Vielleicht erkennt ihr da ja einiges drin. Wenn ich es mag, ist es meins. Genau. Wenn es in meiner Hand ist, ist es meins. Wenn ich es dir wegnehmen kann, ist es meins. Wenn ich es vor einer kleinen Weile hatte, ist es auch meins. Wenn es meins ist, darf es nie in irgendeiner Weise so aussehen, als wäre es deins. Wenn ich etwas mache oder baue, sind alle Teile meins. Wenn es genauso aussieht wie meins, dann ist es meins. Wenn ich es zuerst gesehen habe, ist es meins. Wenn du mit etwas spielst und es ablegst, wird es automatisch meins. Wenn es kaputt ist, ist es deins. Ach ja, die Kleinen, ne? Ja, und so viel Wahrheit steckt doch drin. Der amerikanische Theologe Charles Hodge sagte einmal diesen Satz: Unsere Sünden müssen nicht gezählt werden durch die bewussten Pflichtverletzungen. Sie sind so zahlreich wie die Momente unserer Existenz. Ja, in der Tat, unsere Sünden müssen nicht gezählt werden. Ich glaube, wir haben davon genug. Lass dich nicht vom Bösen besiegen. Natürlich nicht. Ja, lass dir bloß nichts gefallen. Das ist unser natürliches menschliches Empfinden. Aber da wollen wir ja gegenhalten. Wenn uns jemand Böses tut und wir zahlen es ihm mit gleicher Münze zurück, dann lässt er uns vielleicht auch in Ruhe, ja, wenn wir Glück haben. Und dann haben wir vielleicht auch diese Person besiegt in diesem Moment. Ist das so? Ja, nur scheinbar, würde ich meinen. Zumindest geistlich sind wir ja besiegt worden. Nicht vom Angreifer zwar, aber vom Bösen. Wir haben uns dazu verleiten lassen, etwas Böses zu tun. Wer Böses mit Bösem vergilt, der hat ihm ja gar nicht wirklich widerstanden. Wie kann ich dann konkret und praktisch dem Bösen widerstehen und mich nicht davon besiegen lassen, ist die Frage. Nun, indem ich darauf verzichte, zurückzuschlagen. Wer oder was zwingt mich denn dazu, das zu tun? Und was habe ich davon, wenn ich zurückschlage? Ja, einen kurzen Moment der Befriedigung, sicherlich, und eine lange Niedergeschlagenheit danach, weil ich weiß, dass ich am Ende eben nicht besser gehandelt habe. Ich habe mich auf das Niveau des Angreifers einfach begeben und eventuell den Konflikt sogar noch eskaliert. Darum tue ich mir letztlich selbst ja auch einen Gefallen, wenn ich einfach auch mal darauf verzichte, mich unnötig zu wehren. Jemand hat einmal treffend gesagt, man muss nicht an jedem Streit teilnehmen, zu dem man eingeladen wird. Ein interessanter Satz, ja? Man muss nicht an jedem Streit teilnehmen, zu dem man eingeladen wird. Aber im Römerbrief Kapitel 12, Vers 18 steht auch, ja, ist es möglich, so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Und auch im Hebräer Kapitel 12, Vers 14 wird uns ja gesagt, jagt dem Frieden nach mit jeder Mann. Ja, da gibt es nichts zum Nulltarif, den Frieden. Der Frieden kostet etwas. Es ist eben auch kein Spaziergang. Wir stehen im Konfliktfall oft vor der Frage, was ist mir wichtiger? Mein Stolz und mein Recht oder der Friede mit dieser Person? Ein Mann, er arbeitete in einer Firma, er hatte dort auch einen Untergebenen, der auch zu seiner Gemeinde gehörte. Der Untergebene jedoch beneidete ihn recht oft um seine höhere Stellung und machte ihn ganz oft schlecht, wo er noch konnte. Sowohl in der Firma als auch dann in der Gemeinde. Ja, der angegriffen hat darauf aber nicht reagiert. Hätte er sich gewehrt oder sich gerechtfertigt, dann hätte das sicherlich auch seinen Ruf zerstört. Er hat ganz anders gehandelt. Und zwar nach der Maxime seiner Mutter, lieber Unrecht leiden als Unrecht tun. Lieber Unrecht leiden als Unrecht tun? Ach. Ist das so einfach? Sicherlich eine Herausforderung. Ich glaube, dass es nicht in jeder Lebenslage so möglich ist. Aber sicherlich in einigen. Sicherlich in einigen. Auch Jesus kann hier als Vorbild genommen werden in 1. Petrus 1, Vers 21 bis 23. Ich schaue mal, ob ich euch den Text habe. Ja, hier habe ich ihn an der Leinwand. Das zeigt, wie Jesus sich verhielt. Und dort steht auch, Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel gegeben, damit ihr seinen Fußspuren folgt. Er hat keine Sünde begangen und kein unwahres Wort ist je über seine Lippen gekommen. Er wurde beleidigt und schimpfte nicht zurück. Er litt und drohte nicht mit Rache, sondern überließ seine Sache dem, der gerecht richtet. Er hat sich nicht gewehrt. Und als er gefangen genommen wurde, auch nicht. Er hat das Ohr des Knechtes geheilt. Wisst ihr noch, im Garten Gethsemane, dass Petrus mit seinem Schwert abgeschlagen hatte? Und er hat dann auch Petrus scharf zurechtgewiesen deswegen. Und er hat nichts erwidert auf die falschen Anschuldigungen vor Gericht. Er hat den Spott der Soldaten, das Auspeitschen und die Kreuzigung hingenommen, als hätte er es verdient. Er hat bewusst darauf verzichtet, vom Kreuz herabzusteigen. Die Hilfe von Legionen von Engeln in Anspruch zu nehmen, darauf hat er verzichtet, einfach den Spieß umzudrehen. Und seine Peiniger zu bestrafen, hätte er machen können. Aber wenn er das getan hätte, dann gäbe es keine Erlösung für uns. Wir wären unrettbar verloren. Und er wäre dann letztendlich vom Bösen besiegt worden. Satan hätte über ihn triumphiert. Aber Jesus ist ihm nicht auf den Leim gegangen. Hätte er zurückgeschlagen, wäre das ein scheinbarer Sieg gewesen in diesem kurzen Moment. Aber in Wirklichkeit jedoch aber eine Niederlage. Aber was so wie eine scheinbare Niederlage aussieht, ist in Wirklichkeit der Triumph, der größte Triumph der Weltgeschichte. Die größten Siege sind oft scheinbare Niederlagen. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege durch das Gute das Böse. Nun dazu eine kurze Geschichte aus dem Kriegsdienst. Ein Soldat betete vor dem Schlafengehen und ein anderer Soldat, der ärgerte sich total darüber, dass er ständig dort betete. Und der warf dann mit einem Stiefel auf ihn, auf den Beteten. Am nächsten Morgen gab der betende Soldat den Stiefel zurück, und zwar geputzt und poliert. Und er bat auch noch um den anderen, um den auch ebenfalls zu putzen und zu polieren. Und von da an hatte er Ruhe. Ganz komische Geschichte, ne? So klischeehaft irgendwie. Nun, da ich nicht mehr als Soldat dienen musste, kann ich solche Geschichten eben nicht bestätigen. Ich kenne solche Situationen nicht. Aber von meinem Onkel, der auch im Kriegsdienst war, da habe ich ganz oft solche Erzählungen gehört. Ähnliche. Nicht zurückzuschlagen ist sehr viel wert und kostet auch eine Menge Überwindung. Das heißt, auch selbst kreativ werden. Selbst aktiv werden. Nun, wie hat Jesus das Böse besiegt? Ja, er hat für seine Peiniger gebetet, steht in der Bibel. Ja? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er hatte Mitleid mit ihnen und Verständnis, dass sie einfach in einem Tunnelblick gerade sind. Er hat ihnen nicht die Pest an den Hals gewünscht und sie verflucht für das, was sie ihm angetan hatten, sondern er hat Gott darum gebeten, ihnen stattdessen Gutes zu tun. Ja, das bedeutet nicht, dass er nicht wütend auf sie war, innerlich. Ja, er war auch ein Mensch wie wir und Wut und Zorn sind längst nicht immer Sünde, sondern oft ganz normale, schöpfungsgemäß in uns angelegte Gefühle. Die hat man einfach ab und an. Aber er hat sich nicht davon bestimmen lassen. Wir haben ihn nicht kontrolliert, sondern er hat sich bestimmen lassen von seiner Liebe zu uns Menschen. In 1. Petrus 3, Vers 9 steht: Vergeltet nicht Böses mit Bösem. Droht nicht mit Vergeltung, wenn man euch beleidigt. Im Gegenteil, bittet Gott um seinen Segen für den anderen. Denn ihr wisst ja, dass Gott auch euch dazu berufen hat, seinen Segen zu empfangen. Petrus hat das gelernt. Zuerst aus den Worten Jesu, aus der Bergpredigt: Segnet die euch verfluchen. Und später auch durch Jesu Verhalten am Kreuz. Nun, was bedeutet segnen in diesem Zusammenhang? Wir selbst haben ja natürlich keinen Segen in der Tasche, den wir hier rausnehmen und dann jemanden zustecken. Ja. Wir können nur um Gottes Segen für unsere Feinde bitten. Segnen ist das Gegenteil von Fluchen oder Verfluchen. Fluchen wiederum bedeutet, jemandem Böses zu wünschen. Also ist Segnen nichts anderes, als jemandem auch Gutes zu wünschen und zuzusprechen. So bekommt das Gebet für unsere Feinde eine ganz neue Dimension und auch Richtung. Anstatt zu beten: Bitte doch, lieber Gott, dass sie einsehen, ja, dass sie Unrecht haben, dass sie Buße tun und mich endlich in Ruhe lassen, ja, sagt man jetzt vielleicht eher dann: Bitte tu ihnen Gutes. Stärke sie, lass sie Ermutigendes erfahren, schenk ihnen Freude und zeig mir auch die Gelegenheiten, ihnen Gutes zu tun. Und hilf mir, sie auch zu nutzen. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute. Ein Satz, der uns noch ganz oft herausfordern wird in unserem alltäglichen Leben. Doch es lohnt sich, ja, darin zu üben, stark zu machen. Ich wünsche uns, dass diese Worte uns begleiten, unser tägliches Handeln auch bestimmen und uns auf diese Weise zu Siegern über das Böse jeden Tag aufs Neue machen. Amen.